Also zuerst möchte ich euch fragen, was macht eine gute Geschichte aus für euch? Ja, das ist gut so. Danke. Was ist eine gute Geschichte? Pardon? Spannung, jawohl. Ein Held, ja. Spannung, Held. Wenn er, ja, ruhig sagen. Sie muss wahr sein. Okay, ja. Ein gutes Ende. Mhm. Genau. Noch etwas, sonst mache ich da mal, was ich gefunden habe. Ich denke, es braucht noch einen Bösewicht, oder? Und es braucht Überraschungen. Das finde ich noch für eine gute Geschichte. Und es erstaunt mich, dass niemand eine Liebesgeschichte gesagt hat. Normalerweise, das gehört doch dazu. Und wieso sage ich das? Ich dachte mir bei Josua, das Buch Josua ist doch genau eine so tolle Geschichte mit all diesen Elementen. Also Josua hat das Volk Israel ins verheißene Land geführt. Da ist mal der Held, Josua. Also der ist wirklich ein Held. Dann haben wir einen Bösewicht, die Kanaaniter im Land. Und da gibt es Kriege, Action, braucht Mut. Und das sind die Konflikte. Es hat Überraschungen, so wie die Mauer gefallen ist in Jericho. Das hat Ich weiß nicht, ob es jemand gewusst hat, ob es Josua gewusst hat, ich weiß es nicht. Andere Überraschung, einmal stand die Sonne still. Das war auch eine Überraschung. Und die Liebesgeschichte, also Happy End, ja, das Land war nachher erobert. Die Liebesgeschichte, die ist gut versteckt. Soll ich sagen oder nicht? Rahab kommt ja vor. Rahab ist eine Kanaaniterin, die Spione aufgenommen hat. Und nachher kommt sie in den Stammbaum von Jesus. Also da gab es irgendwo eine Liebesgeschichte zwischen Rahab und einem Israelit. Das steht nirgendwo in Josua, aber ich denke, das ist da. Also ich habe das letzthin wieder mal gelesen, das Buch Josua, und es hat mich überrascht, weil ich hatte im Gedächtnis, das ist das Buch, da mit viel Action, und das gibt einen tollen Roman, das gibt die besten Filme daraus. Aber wenn man das Buch dann durchliest, was genau, wie viele Kapitel da wirklich spannend sind, dann sind es da die orangen Kapitel und vielleicht noch das zweite, wo die Spione ausgesandt werden. Also das sind ja 6-7 Kapitel richtige Handlung und alles andere ist nicht wichtig, aber ist ein anderer Schwerpunkt. Und diese Fragestellung, das finde ich spannend, so an die Bibel heranzugehen. Weshalb steht etwas da in der Bibel und weshalb nicht? Also das ist so manchmal mein Ansatz. Und das kann man überall machen, oder man kann in einer Geschichte von Jesus lesen, was steht nicht. Und sich dann überlegen, weshalb steht das und weshalb steht das nicht. Und diese Frage ist sehr legitim, denn 2. Timotheus 3, alle Schrift ist eingegeben ist nützlich und für uns zum Lernen, also zur Lehre, zur Rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Es hat alles einen Sinn, dass es so in der Bibel steht. als kleines Beispiel, wie man das, was ich damit meine, mit dieser Methode oder dieser Fragestellung. Das Kapitel 2 in Josua, das ist die Geschichte, hat auch 24 Verse. Und das ist die Geschichte, wie die Spione nach Jericho kommen. Also Josua schickt zwei Kundschafter aus, um Jericho auszuspionieren. Da wieder, so, wenn man sich vorstellt, was da alles passieren könnte, die beiden müssen irgendwie verdeckt in die Stadt hineinkommen, es darf es niemand merken. Das merkt ja dann doch jemand und da müssen sie sich verstecken, irgendwie lernen sie Rahab kennen, müssen wieder fliehen. Das gäbe einen schönen Roman, aber was der Schwerpunkt des Kapitels sind die orangen Verse und das sind alles Dialoge, das ist alles Gespräch. Da passiert eigentlich nichts, das stimmt natürlich nicht. Es passiert nicht nichts, aber es ist relativ langweilig für einen Film. Es ist nur Gespräch. Und ich finde es faszinierend, wie Gott das so aufschreiben ließ. Er hat vor allem die Gespräche aufschreiben lassen. Ihr könnt dann selber das mal nachschauen, weshalb da was geredet wird. Ich nehme nur das, ich glaube das 10 oder 11, die, was Rahab zu den Spionen sagt, das ist eigentlich das Zentrum. Denn Rahab sagt, seid ihr, also sie sagt das zu den beiden Spionen, seid ihr durchs Schilfmeer gekommen seid, seit da haben wir Angst vor euch. Das ist die wichtigste Aussage des ganzen Kapitels. Also die Bewohner von Jericho, die haben Angst. Und das mussten die Israeliten hören. Das war dann auch der Schlussbericht. Im 24, wenn die Spione zu Josua zurückkommen, dann sagen sie, die Leute haben Angst vor uns, der Sieg ist unser. Es ist gut. Also für sie natürlich gut, für die Israeliten. Wir können gleich das auch anwenden auf uns. Wir machen nachher noch etwas genauer die Anwendung. Was ist das Land Kanaan für uns? Aber also unsere Feinde, die wir haben in unserem Leben, die sind alle auch schon besiegt. Die unsichtbare Welt, die hat Angst vor Jesus und wir sind mit Jesus. Aber das gilt für uns auch. Also das ist etwa meine Fragestellung. Ich schaue gern, was steht da und was nicht. Und ich habe so meine Erwartungen, was ich vorfinden würde und was nicht. Und dann versuche ich herauszufinden, weshalb steht das so. Ich habe wieder mal angefangen, in der Bibel von vorne her zu lesen. Weil ich dachte, jetzt bin ich relativ lang im Neuen Testament unterwegs gewesen, jetzt möchte ich wieder mal das Alte Testament. Und wenn man so es gibt ja die Bibel in einem Jahr, aber das finde ich relativ happig. Es braucht recht viel Zeit. Ich möchte jetzt trotzdem die Bibel in einem Jahr machen, aber ich mache das abgekürzt. Und zwar habe ich das irgendwo gefunden, so einen Bibelleseplan. Ich habe ihn auch ausgedruckt. Sie dürfen gerne hinten mitnehmen. Und zwar geht das so, dass man im ersten Jahr liest man durch das Alte Testament Geschichte und Propheten durch und in einem zweiten und dritten Jahr dann Psalmen und Neues Testament. Mir ging es vor allem auch jetzt die geschichtlichen Bücher. Und so hat man jetzt den ganzen Januar Zeit für den ersten Mose zu lesen Ich finde das noch entspannend. Ich habe einfach den ganzen Monat zur Zeit, möchte ihn etwas im Überblick kennenlernen. Also als erstes blättere ich durch, was die Kapitelüberschriften und schaue, was kommt da alles vor. Manches ist natürlich Wiederholung für mich. Anderes hab ich wieder ganz vergessen. Dabei fällt zum Beispiel auf, es gibt 12 Kapitel, da geht es um Abraham, aber nur 2 über Isaak. Das ist auch eine solche Frage. Wieso so viel über Abraham und wieso so wenig über Isaak? Da kann man versuchen herauszufinden. Das merkt man, wenn man so im Überblick macht. Und dann gibt es für Februar gab es 2., 3. Mose und so weiter. Also ich bin immer noch auf Kurs. Ich habe noch nicht abgehängt. Aber ich lese auch nicht jeden Vers, muss ich sagen. Ich habe einfach die ganze Zeit dafür zur Verfügung und versuche mir den Überblick zu schaffen. Und so kam ich dann eben auch bei Josua vorbei. Und es ist ja spannend, also das Alte Testament oder die ganze Bibel natürlich ist ja eine Bibliothek. Und jedes Buch der Bibliothek hat eine Botschaft, ist eine Einheit. Also die Kapitel- und Verseinteilung, das kam viel später, das war so um 12, 13, 1400. Ursprünglich haben wir die Rollen und immer ein Buch pro Rolle oder wie man das auch immer dann aufgeschrieben hat. Und die Bücher vom Alten Testament haben alle wie ein Thema, oder? Das erste Buch Mose ist das Buch der Anfänge, da beginnt alles. Da kann man so viel lernen, wie alles angefangen hat. Das zweite Buch ist dann der Auszug aus Ägypten, übertragen auf uns die Befreiung aus der Sünde, aus dem alten Leben. Das dritte ist dann das Gesetz und so weiter. Und so hat jedes Buch seine Funktion, seine Hauptaussage, die wir brauchen. Oder im Neuen Testament, das Neue Testament versetzt eigentlich das Alte Testament voraus. Das sehen wir auch bei Wycliffe. Oft wollen die Menschen der verschiedenen Völker auch das Alte Testament. Das ist nichts als logisch, weil das Neue Testament setzt es so stark voraus. Es gibt das Alte Testament ist ja in einer anderen Kultur beheimatet als das Neue. Das Neue ist eher so griechische Kultur mit den Römern noch im Hintergrund. Und das Alte Testament ist oft näher an der Kultur der Völker in Afrika oder in Asien. Sie haben da einen besseren Zugang. Und bei Moslem ist auch erstaunlich, viele sind ja Moslem von diesen Völkern, die noch keine Bibel haben. Sie kennen viele Geschichten aus dem Alten Testament. Ein Zitat möchte ich da noch einblenden. Das war eine 90-jährige Frau im Darfur, also da im Gebiet Tschad, Sudan. Die hat Geschichten aus dem Alten Testament gehört vom Handy in ihrer Sprache und hat dann das gesagt. Das sind ja die Geschichten, die ich schon von früher her kenne. Das ist wie eine Brücke zum Glauben, dann zur Bibel, zum Glauben an Jesus. Nun möchte ich Sie fragen, was Sie denken, gibt es Haben Sie eine Idee, weshalb so wenig Spannendes drinsteht in Josua? Wieso haben die spannenden Kapitel so wenig Platz? Ja? Gibt es so viel Einleitung? Dann die Landverteilung wird so breit gewalzt, wenn man das so sagen möchte. Hat jemand eine Idee, was Gott damit sagen möchte? Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht. Man muss vielleicht noch im Kopf haben, Josua folgt auf 5. Mose. Also das, was im Buch Josua passiert, das ist die Erfüllung aller Verheißungen oder vieler Verheißungen in 1. bis 5. Mose. Das ist eine Art Höhepunkt. Da passiert es endlich, das, was Gott verheißen hat. Und dabei ist wichtig, dass Josua der würdige Nachfolger von Mose ist. Und das sieht man dann durch verschiedene Sachen sieht man das. Also man sieht es zum Beispiel, dass gewisse Dinge beiden passiert sind. Also beide sind durch ein Wasser mit dem Volk. Also Mose ist durch das Schilfmeer. Josua ist durch den Jordan mit dem Volk. Beide haben Spione ausgeschickt. Mose hat die 12 ausgeschickt, Josua hat die 2 ausgeschickt. Dann beide haben eine Gottesbegegnung gehabt. Mose auf dem Sinai. 2. Mose 34 und Josua, das steht jetzt da nicht, im 5. Kapitel hat er den Engel des Herrn gesehen. Er ist ihm gegenüber gestanden. Und was jetzt rein literarisch finde ich es bemerkenswert, Mose hat 2-mal eine Abschiedsrede gehalten und Josua auch, also 23 und 24. Ganz parallel, Josua kommt auch 2-mal zu Wort. Da gäbe es sicher noch mehr. Also das ist, wer auch immer Josua geschrieben hat, das Buch, ich lasse mich jetzt da nicht drauf ein, sicher vieles von Josua selber, aber ich weiß das nicht so genau. Aber das hat jemand ganz bewusst dann so zusammengestellt, letztendlich der Heilige Geist. Oder es kommt, uns kann es eigentlich egal sein, wenn ich das so sagen darf. Letztendlich ist es ja Gottes Wort, das wir da vor uns haben und dass Gott möchte, dass wir es so lesen, wie es da steht. Und alles hat seinen Platz. Und ich finde es sehr schön, wie das zusammengestellt ist. Ja, die Frage möchte ich doch auch an Sie stellen. Was denken Sie, was ist das Land Kanaan für uns heute? Also die Welt, die ganze Welt. Ja. Das verheißene Land, wo wir sein werden. Das heißt der Himmel oder ist es noch hier? Noch hier. Ich glaube auch eher, das ist noch hier. Ich weiß, ja. Es gibt die Auslegung, das sei der Himmel. Aber ich habe da etwas Mühe damit, weil im Himmel hoffe ich, dass wir nicht mehr so kämpfen müssen und Niederlagen einstecken müssen. Also das wird ja nicht mehr der Fall sein. Ich denke auch, es ist hier, das ist unser Leben hier. Man kann es wirklich ganz verschieden übertragen. Ich denke, mir gefällt der Vergleich, dass es unser Leben ist, unser Lebensbereich, den wir für Jesus einnehmen sollen, da wo wir sind. Und die Kanaaniter, die man da erobern muss oder hinauswerfen muss, das sind Sünden, alte Gewohnheiten, Gebundenheiten, die man loswerden soll und die wir loswerden dürfen. Gehen wir nochmals auf dieses Schema und ich möchte noch ein paar Sachen sagen zu den Kapiteln 13 bis 19, eben diese Landverteilung. Es sei denn, jemand hat unterdessen eine Idee gehabt, weshalb die Landverteilung so viel Platz einnimmt. Es gibt verschiedene Dinge, die mir da in den Sinn gekommen sind. Das eine ist, es ist ja die Erfüllung der Verheißung. Und jeder Ort, der da genannt wird in diesen Kapiteln, es ist ja nicht wahnsinnig spannend zum Lesen. Ich kann nicht behaupten, dass das besser geworden ist für mich. Es ist wirklich eine lange Liste von Ortschaften und manchmal noch die Beschreibung der verschiedenen Stämme, wo die Grenzen durchgehen, nördlich, südlich, westlich, östlich, hinauf, hinunter. Das ist ja für uns relativ trocken. Aber was es beinhaltet, sind all diese Orte sind gemachte Nester für die Israeliten. Das hat Gott so vorbereitet, sie dürfen das übernehmen. Das ist ihr Erbteil. Das ist mir auch aufgefallen. Das Wort Erbteil kommt in diesen Kapiteln mehrfach vor. Josua hat jedem Stamm sein Erbteil gegeben. Obwohl sie nie dort waren, haben sie das geerbt. Und das ist, also das ist aus Gottes Sicht so. Oder? Und das ist seine, was Gott sagt, das zählt. Für die Kanaaniter war das nicht so lustig, wenn man so will, oder? Es ist klar. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Die ganze Problematik mit Krieg und so, da können wir sonst gerne nachher noch darüber reden. Auch da gibt es Antworten, weshalb das sein musste. Wir schauen jetzt die Seite der Israeliten an. Für sie war das in Besitz nehmen, was Gott ihnen versprochen hat. Und die Parallele zu uns, das finde ich interessant. Im Neuen Testament kommt ja auch wieder das Erben, die Erbschaft, das kommt auch wieder vor. Also Gott gebraucht diesen Begriff, das sind wir Kinder, so sind wir auch Erben. Wir können rein nichts dafür, das ist ein Riesenvorrecht. Eben sind viele Kapitel und ungefähr 300 bis 400 Ortschaften, die da genannt werden. Für einen Israelit oder ein Israeli ist das auch viel spannender als für uns. Sie wohnen ja dort. Viele dieser Orte sind immer noch dort und man kann herausfinden, wo das liegt. Das ist auch nochmals ganz etwas anderes als für uns. Und ich hatte auch den Vergleich, also diese Kapitel sind wie eine Art Landkarte für das Land, für das Alte Testament. Weil zu dieser Zeit gab es kaum Karten. Also man hat da nicht eine Rolle mit, es gibt nicht noch einen Anhang Karten ursprünglich. Also gibt es das als Textform. Wenn man schauen will, wie das Land Israel ausgesehen hat, kann man da nachlesen. Und was mich immer wieder fasziniert in der Bibel, und das vergisst man manchmal, das hat ja jemand gesagt, es muss wahr sein. Das Ganze ist wahr. Das ganze Buch habe ich es da. Ja, ich wollte es eigentlich in die Hand nehmen. da. Das Buch, das ist wahr, was da drin steht. Diese Listen von Ortschaften, das ist wie eine Art Grundbuch. Das sind Tatsachen. Und Gott hängt sich an solche Tatsachen, was er tut, was er gesagt hat. Sein Wirken ist verknüpft mit Tatsachen. Das sind Tatsachen. Für Bibelübersetzer ist es nicht ganz so einfach, diese Kapitel da mit den Landbeschreibungen geografisch. Es ist ja für uns, eben wir haben schon Mühe, da zu folgen. Und wenn man es nie gesehen hat, wie will man da beschreiben, wo es rauf und runter geht und die verschiedenen Himmelsrichtungen. Deshalb gibt es auch oft Reisen für Bibelübersetzer, dass man, das können nicht alle, aber man versucht doch diese, wenn es möglich ist, dass Übersetzer dorthin gehen können und das dann selber sehen. Und dann können sie auch besser übersetzen. Auch uns würde es so gehen, wenn wir dort sind, können wir es nachher auch uns besser vorstellen. Jetzt lesen wir doch noch einen Vers konkret. Das war für mich auch eine kleine Überraschung. Kapitel 13 ist ja, also von Kapitel 6 bis Kapitel 12 wird das Land erobert und man denkt, ja, jetzt ist ja gut, jetzt ist das Land erobert. Aber was sagt Gott? Also du bist alt geworden und vom Land bleibt noch sehr viel einzunehmen. Er sagt dann auch, wie das gehen soll. Gott sagt, ich will sie vertreiben, also die Kanaaniter vor den Israeliten. Wirf nur das Los darum, um sie auszuteilen unter Israel, wie ich dir geboten habe. Aber da sind dann die Stämme selber dran, die Israeliten selber sollen dann weiter noch in Besitz nehmen, was Gott ihnen was Josua mit dem Los zugeteilt hat. Aber der Satz hat mich überrascht. Vom Land bleibt noch sehr viel einzunehmen. Also wenn wir das auf uns übertragen, ich habe da versucht, eine Lebenskarte zu malen. Ich habe da eingezeichnet, was wir für Gegenden in unserem Land haben könnten. Das ist jetzt meine Interpretation von Kanaan, oder? Jemand hat ja gesagt, die ganze Welt, das ist nicht die ganze Welt, das ist jetzt einfach meine Welt. Und diese Welt habe ich noch nicht ganz eingenommen. Dort, wo es orange gefärbt ist, das soll bedeuten, dort bin ich schon. Das ist unter meiner Kontrolle, also meiner mit Jesus zusammen. Da regieren wir. Und wahrscheinlich ist diese Kontrolle noch kleiner als so, habe ich das Gefühl. Aber das Ziel ist eben, es bleibt noch viel einzunehmen. Das kann man in alle Bereiche übertragen. Das betrifft Beziehungen. Beziehungen können wachsen, können tiefer werden, können heil werden. Oder die Arbeitswelt, die kann ich einnehmen für Jesus. Eine Frage, die man sich stellen kann, ist, habe ich Hoffnung? Also das ist ja auch das Wycliffe-Motto, wir übersetzen Hoffnung. Das Hoffnung der verschiedenen Bereiche meines Lebens. Ich glaube, es gibt keinen Bereich, wo ich die Hoffnung verlieren muss. Das sage ich jetzt relativ leicht. Es gibt Bereiche, wo es sehr schwierig ist, das ist klar, oder? Aber Gott ist überall und er hat überall eine Antwort. Oder er gibt uns, er hilft uns. Ja, ich möchte Ja, nur ein kleines Beispiel. Wir haben Rasen um unser Haus herum. Und ich merke jetzt mehr und mehr, wie schlimm der dran ist. Es wird mehr und mehr ein Paradies für Unkraut. Und wenn man im Internet studiert, was man dagegen machen kann, bedeutet das sehr viel Arbeit. Wir wollen kein Gift anwenden. Ich weiß noch nicht, wie das rauskommt. Aber und schon bin ich im Sorgen drin, oder? Und ich könnte mir jetzt da... ich bin dann nicht mehr glücklich. Dann bin ich nicht mehr im Frieden von Gott. Das ist jetzt ein banales Beispiel, oder? Aber auch da möchte ich, dass ich regiere zusammen mit Jesus, dass ich erfüllt bin mit seiner Freude, mit seinem Frieden. Jeder Bereich muss untergeordnet sein. Ja, ich hätte eigentlich, ich weiß nicht, wie sind wir zeitlich dran? Okay, ja, dann kehre ich langsam in die Schlusskurve. ich gebe Ihnen das mit nach Hause zum Überlegen, wo habe ich Land einzunehmen. Genau. Und ein paar, das haben wir schon gehabt am Anfang, genau das. Und das sind auch noch ein paar Fragen. Ich hoffe also, dass es ein paar Fragen aufgeworfen, ja. Genau. Da sind jetzt Fragen präsent und jetzt sind Sie aufgefordert, das selber nachzuschauen. Und ich denke, das ist... Ja, und die Bibel hat so viel uns zu sagen, da gibt es so viel zu entdecken. Und das sind ein paar Fragen, die sich stellen, wenn man etwas, wenn man Josua liest. Und um den Bogen zum Schluss zu bekommen, einfach nochmals die Frage, ja, wenn wir jetzt Josua nicht hätten in unserer Sprache, dann, was würde uns dann fehlen? Dann würde uns ein wichtiges Kapitel in der Geschichte Israel würde uns fehlen. Wir hätten viele Lektionen, die wir nicht übertragen könnten in unser Leben. Und das ist das, was jemandem fehlt, der das Alte Testament noch nicht hat. Und das betrifft doch relativ viele Menschen, 1,5 Milliarden Menschen betrifft das. Ja, und da sind wir als Wycliffe dran und arbeiten weiter.